Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. August 2026. Dominik Feusi und Markus Somm zuerst. Unsere eigenen Sachen am 18. September tun ich wieder mal ein Referat halten zum Thema Neutralität. Neutralitätsinitiative selbstverständlich. Was soll man davon halten? Sagen, warum ich sie nicht gut finde und sagen aber, warum ich trotzdem wirklich für die Neutralität bin. Und das natürlich auch geschichtlich ein bisschen einordnen. Wenn ihr interessiert sind, kommt. Und wenn ihr nicht interessiert sind, sind ihr selber die Schuld. Gut. Das ist so die kurze Message. Gehen wir auf die Aktualität. Ja, Kompassinitiative. Gefällt dem Bundesrat nicht? Was ist da zu berichten?
Ja, natürlich gefällt sie nicht. Insbesondere am Bundesrat Beat Jans gefällt sie nicht. Er hat heute das Argument vom Bundesrat gegen Kompassinitiative vorgestellt. Der Bundesrat hat die Frist, die er hatte, fast ausgereizt. Das hat ganz sicher taktische Gründe, aber das würde natürlich niemand zugeben im Umfeld vom Bundesrat. Man hat ein ganzes Jahr darüber brütet, ob man das wirklich wette machen und wenn ja und wenn nein und wie genau. Es ist klar, man tut es rausstüdeln, die Initiative. Man hat Angst vor dieser Initiative, weil man wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht war. Du erinnerst dich vor etwa anderthalb Jahren, wo die Ständemehr-Debatte das erste Mal hochgekocht hat, wie dort die Emotionen hochgegangen sind. Und da meine ich, da hat der Bundesrat vermutlich schon gemerkt, das Thema ist heisser, als sie vielleicht gemeint haben, oder? Und dann geht der Bundesrat Gassis, ist dann noch vor die Medien gegangen und hat gesagt, ja, der Bundesrat sei Gegenstände mehr aus taktischen Überlegungen. Also er hat noch zugegeben, dass es gar nicht um inhaltliche Gründe geht, sondern dass man rein taktisch einfach das Stände mehr nicht will, weil man die Verträge ums Verroden will durchdrücken. Das ist auch heute ein bisschen rausgekommen. Dann muss ich sagen, wenn es dann um die inhaltliche Begründung geht, einigermaßen wirr. Auch warum, dass man, also man sagt, irgendwie ist alles viel so unklar oder so in dieser Initiative, darum wissen wir nicht, woran man sieht und so, darum tut man es auch später machen. Aber dann auf die Frage, ja, aber dann könnte man ja einen Gegenvorschlag machen, der klarer ist. Irgendwo durch, nein, haben wir dann gleich auch nicht wollen. Oder es ist ja wirklich, wirklich absurd. Und dann die ganze Geschichte noch, wir gehen dem auch noch nachher. Also die Behauptung, dass wenn man dann zum Beispiel Ja gesagt hätte zu diesen Rahmenverträgen und später Kompassinitiative angenommen würde, dass dann irgendwie alles würde zusammenfallen. Wie wenn dann alles irgendwie trotzdem mit so einer sogenannten Superguillotine miteinander verbunden wäre, wo ja Befürworter sagen, die gäbe es nicht mehr. Also ich glaube, da ist bei gewissen EU-Turbos durchaus ein bisschen ein Durcheinander im Kopf.
Was hast du das Gefühl, muss der Bundesrat eigentlich Angst haben vor dieser Initiative?
Ja, ich persönlich sage, nicht unbedingt, weil es ist eine alte Regel. Ein Ja zu einer Initiative ist schwierig. Die meisten Initiativen werden abgelehnt. Wenn es noch weit weg ist, dann sagen vielleicht 70% oder 80% Ja, das schmilzt und schmilzt und schmilzt und schmilzt und schmilzt, wie ein Gletscher im Klimasommer. Aber am Schluss wird es immer schwierig. Und darum muss ich sagen, das ist auch die grosse Frage. Warum hat der Bundesrat so Schiss von dieser Initiative? Er könnte die bringen, vors Volk gehen und sagen, schau, wir tun zuerst die prozedurale, die formelle Frage klären und dann kann man die von mir aus bekämpfen und wenn sie durchkommt, dann ist es halt anders, dann gibt es Stände mehr. Also ich meine, fairer als die Initianten kann man es eigentlich nicht machen.
Aber es zeigt eben schon, wie nervös das sind, oder? Dass sie praktisch jede Auseinandersetzung, die ein bisschen schief rausgehen, sie scheuchen und schauen, dass sie rausstüdeln können. Und sie haben Angst natürlich vor dem Geld von der Partners Group. Zurzeit vielleicht ein bisschen weniger, weil der Aktienkurs nicht so gut ist. Aber die Leute überschätzen das ein bisschen. Sie haben natürlich ein bisschen Angst vor dieser ganzen, ja, von dem Initiativkomitee. Aber was vielleicht auch noch ein Punkt ist, wo ich je länger, je mehr irritierend finde, ist, auch jetzt wieder der Beat Jans. Du merkst ja irgendwo, wie sie einfach nur noch sofort selber in Abstimmungskampf gehen. Also ich meine, das ist eigentlich, oder der Bundesrat, auch wenn er eine Initiative nicht gut findet, kann er ja trotzdem sehr zurückhaltend das kommentieren, weil er ist aus staatspolitischen Gründen eigentlich nicht der, der muss eine Initiative bekämpfen. Die Regierung genau. ist nicht die Aufgabe von der Regierung, oder? Und das finde ich schon etwas, was mich zunehmend beelendet, oder? Jetzt meint man, Beat Jans ist nicht so eine Überraschung, weil er enorm ein EU-Anhänger ist, aber das ist ja keine gute Entschuldigung. Ich finde, der Bundesrat müsste sich wieder zurückziehen aus diesen Abstimmungskämpfen. Das ist nicht, das sind Parteien sind für das da. Und das Parlament ist für das da, aber nicht unsere Exekutive. Das finde ich wirklich ein Missbrauch von der exekutiven Gewalt, dass man da jedes Mal in Abstimmungskampf hineingeht.
Ja, und zwar schon dann, wenn man die Botschaft ans Parlament schickt. Das ist komplett absurd. Wir sind mit im politischen Prozess. Das ist das Ende von der sogenannten vorparlamentarischen Phase. Also, hallo, das geht noch lang. Das wird dort diskutiert und dann kann man dann etwas machen. Unsere Kollegin Camille Lotte hat noch herausgefunden, dass in der Botschaft immerhin gesagt wird, oder dass bis jetzt alle Ausweitungen vom Staatsvertragsreferendum, dass die bis jetzt an sich gescheitert sind, mit dem Argument, ja, es gäbe ja dann ein Ständemehr sui generis, also eben ein freiwillig gemachtes Ständemehr. Immerhin, da ist irgendein, sagen wir mal, ein Adjunkt im Bundesamt für Justiz ist so ehrlich gewesen und hat gesagt, schriftlich, und das ist irgendwie durchgerutscht dann beim Beat Jans, dass es wirklich so etwas gibt, weil es gibt ganz viele Leute, die in dieser Ständemehr-Debatte sagen, so ein Ständemehr sui generis, das gäbe es in dem Fall gar nicht. Obwohl der Adjunkt natürlich recht hat. Bis jetzt hat man jeden Antrag, der vor allem von der SVP gekommen ist, am prominentesten, wo man die neue Verfassung diskutiert hat, hat man abgelehnt und hoch und heilig versprochen. Wenn dann ganz wichtige, grosse Verträge kommen, eben wie zum Beispiel der EWR, dann müssen wir dann also schon ein Ständemehr, weil man sich ja bewusst ist, es ist dann gut, wenn man wirklich das doppelte Mehr hat, auch aus politkulturellen Gründen.
Ja, man geht ja heute noch weiter. Man sagt im Prinzip, wenn man Ständemehr würde machen, dann dürfen wir die Verfassung brechen. Oder? Sie gehen viel weiter. Sie können ja nicht einmal mehr anerkennen, dass es eigentlich die Möglichkeit immer gegeben hat, dass der Bundesrat und das Parlament immer haben können sagen, wir machen das doppelte Mehr aus politischen Gründen. Das ist völlig okay gewesen. Das hat man seit Jahrzehnten immer so gemacht. Aber jetzt ist das sogar ein Verfassungsbruch, wenn man es macht. Das darf man nicht machen. Es ist eigentlich verboten. Nach Verfassung ist es verboten. Birnenweich. Gut, gehen wir auf ein anderes Thema, das auch interessant ist, wie wir es auch schon ein paar Mal ein bisschen besprochen haben, das Bundesamt für Gesundheit. Das ist eine von den Behörden, die wahnsinnig wächst und wächst und wächst und wächst. In der Corona-Zeit meiner Meinung nach eine sehr durchzogene Bilanz. Also da wäre auch mal, haben wir ein paar über den Fauci geredet, das BAG, da bräuchten wir mal wirklich eine Corona-Untersuchung, was haben die eigentlich gemacht. Aber eben, das BAG ist auch in anderen Fragen offensichtlich überfordert. Dominik, um was geht's?
Genau, die Eidgenössische Finanzkontrolle hat untersucht, wie das Rabatt bei Medikamenten kontrolliert wird. Oder? Das müsste die BAG anschauen und müsste dann auch dafür sorgen, dass die Rabatte eben zurückgegeben werden an die Kasse, also dass man weniger würde zahlen für Medikamente. Das ist aber nicht passiert. Man hat während 6 Jahre lang die Kontrolle der Medikamentenrabatte vernachlässigt. Der Schaden für die Prämienzahler beläuft sich gemäss Finanzkontrolle auf über 2 Milliarden Franken. Also das ist wahnsinnig. Und es ist für mich ein Beispiel, weißt, wie man tut im Gesundheitswesen ja immer jeden Herbst, oder, wenn Prämienerhöhungen bekannt werden, tun Parlamentarier irgendwie 10, 20 oder 50 Vorstöße einreichen. Man tut immer die Regulierung mit noch mehr Regulierung eine Art Pflasterli-Politik machen. Passt noch zum Gesundheitswesen, oder? Und jedes Pflasterli tut man wieder aufs Pflasterli drauf und es wird immer verreckter und das BAG ist gar nicht mehr in der Lage, das wirklich zu machen. Es ist ein klassisches Staatsversagen, das hier passiert. Tönt doch das, die Kontrolle der Medikamentenrabatt, zum Beispiel den Versicherer übergeben. Versicherer stehen ja im Wettbewerb miteinander um tiefe Prämien. Und dann kann eine Versicherung profitieren, wenn sie das gut macht, die Arbeit. Das müssen doch nicht Beamte machen, wo Steuerzahler auch noch Geld kostet. Das ist doch absurd. Also ein klassischer Fall von Regulierungsversagen und die Finanzkontrolle hat das aufgedeckt.
Und es ist vielleicht auch ein guter Fall, wo man eigentlich mal müsste studieren, wie könnte man in der Verwaltung, im Staat, die Anreize anders organisieren, dass zum Beispiel, wenn ein Beamter oder ein Amt merkt, wir können etwas nicht, wir können es nicht, wir sind überfordert oder wir haben zu wenig Leute oder nein, zu wenig Leute ja nicht, also, dann wollen sie einfach
ja, genau.
Nein, muss einfach wirklich mal ehrlich sagen, das ist vielleicht nicht etwas, was wir gut können, also tun wir uns zurückziehen und übergehen das über dem anderen. Also ist ein bisschen, oder in der Privatwirtschaft, wenn du ein Produkt machst die ganze Zeit, das nicht läuft, irgendwann hörst du auf mit dem Produkt und dann sagst du, vielleicht gibt es einen anderen, der das Produkt besser kann. Und in der Verwaltung kannst du nie zurück. Sie nehmen nie eine Regulierung zurück, sie nehmen nie irgendeine Aufsicht zurück, sie nehmen nie eine Zuständigkeit zurück. Und ich verstehe es, es ist klar, weil sie gehen nur Macht ab, sie haben gar keinen Anreiz, wieso sollen sie das? Und ich finde wirklich, man sollte die Verwaltung irgendwie mal überlegen, wie kann man es anders machen? Dass man eben die Chefbeamten, die zum Beispiel sagen, das tun wir jetzt nicht mehr kontrollieren, wir geben das der Krankenkasse, der kommt einen Bonus über. Der kommt einen Bonus über und FINMA tut ihn dann sogar noch absegnen. Das wäre doch schön. Irgend so.
Mir kommt natürlich auch die Regulierung von gestern in Sinn, oder? Also da haben wir ja bei den Banken, ihr habt das besprochen, Camilote und du, eine riesige Regulierungswelle kommt auf die Banken zu. Und vor allem auch die Frage von der Verantwortlichkeit, oder? Also im Hintergrundgespräch hat man uns gesagt, ja, das ist ganz wichtig, in Zukunft muss für alles, was passiert, muss der Staat wissen, wer verantwortlich ist. Ich will aber, dass es beim BAG die Verantwortlichkeit gibt. Ich will wissen, welcher Beamte hat entschieden, dass wir jetzt das 6 Jahre lang nicht anschaut. Das steht bei der Finanzkontrolle leider nicht. Die Person hat auch einen Chef, oder? Also, und ja, ich finde, da müssen Köpfe rollen. Ich will das gerne wissen. Aber das ist ja das Allerschlimmste. Der Staat eben verlangt, tut ja faktisch alle Banker unter Generalverdacht stellen, bei sich selber, aber selbstverständlich. Kein Name, keine Verantwortlichkeit, niemand ist schuld.
Genau, wir haben Corona erwähnt und Corona. Nie hat einer müssen irgendwie einstehen für das. Und die gleichen Beamten oder der gleiche Staat maßt sich an in der Privatwirtschaft, wo es ja nicht das Geld ist vom Staat und von uns Steuerzahler. Maßt sich an, dort reinzureden und das besser wissen. Ich meine schon nur die Vorstellung, dass irgendein Beamter in der FINMA ein Geschäft besser kann beurteilen kann, wenn er mit dem Geschäft nichts zu tun hat, das finde ich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo wieder genau das Gleiche geht. Es tut uns leid. Gut, wir haben natürlich so eine liberale Deformation professionell, aber es geht um das Phänomen, dass sehr, sehr viele Firmen zurzeit pleite gehen, und zwar rekordmässig. Jetzt warum eigentlich? Und wenn ihr das erfahrt, ihr glaubt es gar nicht, Dominik.
Zuerst mal Zahlen. Im ersten Halbjahr sind 7.496 Unternehmen in Insolvenz gegangen. Der höchste Stand seit 1994, ein Anstieg von über 50% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Rechner ist 41 Firmen pleite pro Tag. Und das sind immer Menschen. Das sind nicht Firmen, es sind Menschen, Unternehmen, Leute, die investiert haben, aber auch natürlich Arbeitnehmer, die betroffen sind. Und der Hauptgrund für diese Welle, das müsst ihr euch wirklich heben, ist eine Gesetzesänderung, die verlangt, dass öffentlich-rechtliche Gläubiger konsequent Betreibungen aussprechen. Was heisst das? Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Es heisst, dass der Staat, das kann der Bund sein, das kann Kantone sein und Gemeinden, bei irgendwelchen Ausständen von Gebühren oder von Steuern konsequent betreiben. Und dass die Firmen dann eben zu Boden gehen, müssen Insolvenz, Konkurs anmelden, weil sie die Gelder am Staat nicht überweisen. Und das sind teilweise auch kleine Beträge, oder? Und ich habe das wirklich gehört auch aus der Wirtschaft. Es ist also der Staat, wo Unternehmen, Unternehmensträume, Talent und Träume von Unternehmerinnen und Unternehmern und Angestellten und Investoren in diesem Land kaputt macht.
Was ist das für ein Staat? Ich meine, der Staat lebt ja von diesen Unternehmen.
Genau.
Der Staat gibt es ja gar nicht. Der Staat tut ja immer so, als hätte er selber Geld verdient. Nein, er nimmt ja diesen Unternehmensgeld weg, damit er nachher sich kaputt machen kann. Das ist ja nicht mehr normal. Hört gut zu, ihr bürgerlichen Parlamentarier, wenn das gehört habt, bitte sofort eine Motion machen, den Unsinn abstellen. Früher ist doch immer, und es ist immer noch so, oder, dass Gläubiger, mit Gläubigen kann man reden. Ein Unternehmen, das in Schwierigkeiten ist, ist völlig normal. Da geht man mit der Bank reden, es geht vielleicht mit anderen Gläubigen reden, Kunden, die vielleicht noch irgendwie Ausstände haben und so weiter. Und dann tut man eine pragmatische Lösung suchen, dann schaut man ein bisschen, ist das Unternehmen noch gut und hat jetzt einfach ein Liquiditätsproblem und in 2-3 Wochen ist das vorbei. Das können wir ja gut lösen untereinander. Aber dann kommt der Staat und sagt, nein, kein Spielraum, wir wollen eine Vorschrift. Da sehen wir, wie Regulierungen tödlich sind, wie das tödlich ist. Bitte, bürgerliche Parlamentarier, machen die Motion, sofort den Unsinn abstellen. Und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel von unerwünschten Nebenwirkungen. Ich bin absolut überzeugt, die haben irgendeinen Grund gehabt, dass die Gesetzesänderung gemacht haben und haben sich das nie überlegt, genau, was dem Folgen könnte sein.
Ja, da bin ich ziemlich sicher, ja. Gut.
Gehen wir zu einer anderen Geschichte von Alex Reichmuth. Es geht um den Klimawandel und was der Klimawandel für einen Einfluss hat auf unser Altwerden, Dominik.
Ja, gemäss einer neuen Studie sorgt der Klimawandel dazu, dass die Lebenserwartung in 28 europäischen Ländern zwischen 1950 und 1979 allein wegen Klimawandel um 2 Monate zugenommen hat. Und das, warum ist das so? Weil wir haben jetzt überall können lesen, dass es in diesem Jahr 31'800 Hitzetote gegeben hat. Aber was niemand berichtet ist, der Klimawandel, der führt zu noch viel mehr, also viel weniger, muss ich sagen, kältebedingte Todesfälle. Das heisst also, er hat Wirkung natürlich auf die Hitze und das ist nicht lustig. Und es gibt Leute, die wegen der Hitze dann auch Kreislaufprobleme bekommen und vielleicht daran sterben. Das ist wirklich ist nicht zu verharmlosen. Aber auf der anderen Seite führt der Klimawandel eben auch dazu, dass weniger Leute an der Kälte erfrieren und sterben und dort ein Problem bekommen. Und der Effekt ist sehr viel grösser als der andere. Das führt dann eben dazu, dass wir alle länger leben. Also der Klimawandel wird irgendwann zum Problem für die AHV.
Genau. Und was vielleicht noch ein anderer Hinweis, oder? Eben, Hitzetote kann man verhindern, indem man Klimaanlagen baut. Kältetod kann man verhindern, indem man heizt. Jetzt ist es aber so, dass Heizen ist viel, viel aufwendiger, teurer sowieso, aber auch was CO2-Emissionen betrifft, ist Heizen viel verreckter, als wenn man Klimaanlagen macht. Also zum Beispiel für Heizen hat man etwa so viel, ich sage es jetzt mal mehr oder weniger als Schätzung, also die letzte Klasse 4:1. Also man tut eigentlich mit dem Heizen tut man 4-mal so viel CO2-Emissionen produzieren wie mit der Klimaanlage. Auf Deutsch gesagt, wenn wir Klimaanlagen einbauen, tun wir erstens weniger CO2 produzieren und wir tun die Hitzetote verhindern. Es ist eigentlich viel einfacher, Hitzetote zu verhindern, als Kältetote zu verhindern, letztlich. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das ein bisschen mit dem zusammenhängt, das ich sehr interessant finde aus politischen Gründen. Es geht um das Konsumverhalten von uns Schweizer, wo trotz dem Klimawandel sich gar nicht so schaurig stark ändert.
Genau, das zeigt eine Studie vom Vergleichsdienst Comparis, wo 1040 Leute befragt hat. Die Klimadebatte hat für 4 von 5 Erwachsenen in der Schweiz minimale oder gar keine Auswirkungen auf ihre Entscheidung, sagen wir, beim Einkaufen oder beim Geld anlegen. Sie tun trotzdem Flüge, sie tun trotzdem Fleisch essen, oder? Und das ist schon noch extrem der Verzicht. Ist vor allem bei Personen mit höherem Einkommen schwierig. Bei Haushalten mit einem Bruttoeinkommen von bis zu 4'000 Franken sagen 75%, dass die Klimadebatte minimale oder gar keine Auswirkungen hat. Bei einem höheren Einkommen sind es dann 84%. Aber das könnte auch andere Gründe haben. Und das ist wirklich interessant, weil man ja einfach, das ist ja, glaube ich, ein Problem von dieser linksgrünen Klimapolitik, oder? Man will die Leute zu etwas zwingen, was sie eben gar nicht wollen. Darum wird das nicht funktionieren, auch nicht im nächsten Wahlkampf, oder? Weil die grüne Klimapolitik läuft ja immer darauf raus, dass wir eben nicht mehr Fleisch essen dürfen, oder? Und jetzt auch bei dieser Ernährungsinitiative geht es um das. Dass wir nicht mehr fliegen sollen, dass einfach gewisse Sachen, die wir gerne machen, böse sind. Und so werden wir nicht zum Erfolg kommen in der Klimapolitik.
Und das zeigt natürlich auch, wie soll ich das sagen, dass die Moralisierung von der Politik, und um da geht es ja bei der Klimapolitik, das ist ja eine Moralisierung, oder? Man sagt eigentlich, es gibt die Leute, die gut sind und es gibt die, die böse sind. Die gut sind, die fahren Velo und die böse sind, fahren Auto. Also so eine Moralisierung. Und das ist insofern dumm oder verheerend, weil der Stimmbürger sich von dem gleich anstecken lässt. Also er tut dann nachher anders stimmen, häufig anders stimmen, als er selber sich verhaltet, aus schlechtem Gewissen. Oder? Weil die Moralisierung von dieser politischen Frage, Klimawandel, wie soll man den bekämpfen, führt dazu, dass die Leute klimafreundlicher abstimmen, als sie eigentlich leben. Und das machen sie nur aus schlechtem Gewissen. Das machen sie, weil die Tagesanzeiger und die Grünen ihnen den ganzen Tag schlechtes Gewissen einreden. Dann sagen sie, okay, stimmen wir wenigstens richtig, stimmen wir irgend für ein Seich, aber wir gehen dann gleich fliegen. Oder wir gehen gleich Fleisch weiterhin essen, aber wir können wenigstens unser schlechtes Gewissen können beruhigen. Es ist wie früher noch, ja, mit der Religion, es ist eben wirklich genau das Gleiche. Es ist wirklich so der Ablass, der davon gelebt hat, dass man zuerst den Leuten so ein schlechtes Gewissen macht, dann zahlen sie halt. Aber das Leben haben sie ja nicht geändert. Sie sind dann gleich, ich weiss auch nicht, saufen und wüst tun. Also, und ein bisschen so ist es eben langsam in der Klimapolitik. Und das finde ich meiner Meinung nach für ein politisches System wie unseres eigentlich ein Problem. Gut, gehen wir noch zu etwas im Letzten, wie es eine wichtige Personalien ist. Erik Guyer, Chefredakteur von der Zürich Zeitung, tritt zurück. Er wird im Februar wird er sich ein bisschen entlasten. Er wird dann als Herausgeber von der NZZ Deutschland unter anderem tätig sein, aber die Chefredaktion von der Zürich Zeitung, der wichtigsten Zeitung von der Schweiz, ja, also eine von der wichtigsten auch im deutschsprachigen Raum, ja, die Chefredaktion gibt er ab, Dominik.
Ja, das ist ein bisschen früher, als man ursprünglich gemeint hat. Man ist davon ausgegangen, dass Sigi erst im Sommer der Fall. Ich weiss jetzt den eigentlichen Grund nicht, aber wahrscheinlich gibt es die Möglichkeit, sich auf Deutschland zu konzentrieren. Wenn ein Wechsel ist bei der NZZ-Chefredaktion, ist das ja immer auch ein Ära-Wechsel. Und was ist die Ära Guyer? Ich finde schon einen wahnsinnigen, letztlich einen liberal-konservativen Chefredakteur, der die Zeitung prägt. Hat, wo sehr gut geschrieben hat. Ich meine, seine wöchentlichen Kommentare sind Pflicht gewesen zum Lesen in dem Land. Ich habe sie auch gern gelesen, weil sie, obwohl vielleicht das Thema schon 2, 3 oder sogar noch mehr Tage in den Medien war, hat er, das ist ja die Fähigkeit, die man muss haben, wenn man so hinten reinkommt, dieser ganzen Sache nochmal einen neuen Aspekt, einen neuen Spin, einen tieferen Sinn geben. Das ist die Leistung von ihm. Das habe ich sehr, sehr gut gefunden. Ich bin natürlich befangen, ein Stück weit, weil er hätte mich ja wollen. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist sicher eine erfolgreiche Ära gewesen, die Ära Guyer, obwohl sie ja jetzt noch bis zum nächsten Februar weitergeht.
Ja, also ich würde also weitergehen und sagen, Erik Guyer ist wahrscheinlich einer der besten Chefredaktoren in der langen, langen Geschichte der Zürich Zeitung. Einer der profiliertesten, einer der liberalsten, aber auch konservativsten Chefredaktoren. Es gibt sicher einen, der am besten geschrieben hat. Also wenn man es vergleicht mit anderen von seinen Vorgängern, ob es der Markus Spielmann ist oder der Hugo Büttler, beides Leute, die stilmässig eher nicht extrem auffällig geschrieben haben. Erik Guyer ist wirklich ein sehr guter Stilist, ein eleganter Schreiber, ein präziser Schreiber. Und ich will noch weitergehen, sein Verdienst ist auch gross, weil er hat die Zürich Zeitung in einer Zeit gerettet, wo sie so ins linksliberale Mainstream-Sumpfgelände abgerutscht ist, oder? Weil sie einfach nicht so geführt worden ist, wie man hätte sollen, wie das bürgerliche Bewusstsein in der Redaktion, aber auch im Verwaltungsrat in Spurenelementen nur noch vorgekommen ist. Erik Guyer hat ein riesen Verdienst, dass die Zürich-Zeitung eine bürgerliche Zeitung geblieben ist, eine freisinnige Zeitung. Natürlich gibt es immer ein paar Redaktoren, die da ausscheren und auf die linke Seite tendieren. Wir tun dann die mit dem Namen erwähnen und dann sind die bei der Zürich Zeitung wieder sehr erbost, dass wir die alle mit Namen nennen, die nicht in ein freisinniges Blatt reinpassen. Aber Erik Guyer hat auch eine gute Personalpolitik gemacht, abgesehen von den Leitartikeln, die du erwähnt hast und abgesehen von seiner öffentlichen Wirkung. Er hat eine gute Personalpolitik gemacht, er hat viele gute Journalisten und vor allem auch bürgerliche Journalisten portiert, angestellt und auch geschützt. Ich meine, da muss man mal deutlich sagen, dass die Zürich Zeitung, was die Rahmenverträge betrifft, ausgewogen ist, indem sie wirklich beide Meinungen hat. Die skeptisch sind und die es gut finden. Und beide Meinungen kommen in der Zürich Zeitung zum Wort. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Riesenleistung von Erik Guyer, dass er das durchgesetzt hat. Und vielleicht noch etwas Letztes, und da meine ich jetzt auch wirklich ganz ernst, wenn ich sage, er sei einer der Besten in dieser langen Geschichte. Es gibt nicht so viele Zürich Zeitungs-Chefredaktoren, die diese Wirkung hatten und Bedeutung hatten in Deutschland. Also mir fällt eigentlich nur der Fred Luchsinger ein von seinen Vorgängern und natürlich der Willy Bretscher, der auch in Deutschland eine grosse Beachtung genossen hat. Das kann man von Hugo Büttler nie behaupten, von Markus Spielmann auch nicht. Das hat Iri Guier angebracht. Sicher, weil er Deutschland sehr gut kennt, dort auch aufgewachsen ist, eine Affinität hat zu dem Land. Aber er hat auch etwas zu sagen. Und er hat etwas zu sagen gehabt, selbst eben für die Deutschen. Und hat deswegen eine grosse Wirkung in Deutschland gehabt. Von dem her finde ich natürlich sehr erfreulich, dass er als Herausgeber von der Zürcher Zeitung in Deutschland auch noch tätig wird sein, weil das ist ja auch noch, das ist wieder der letzte Punkt, auch ein grosser Erfolg von der Zürcher Zeitung, die Expansion in grossen Kanton, was ja nicht so einfach ist für eine Schweizer Zeitung. Gut, wir wünschen alles Gute, gratulieren zu 12 Jahre brillanter Führung von der brillantesten Zeitung von der Schweiz. Und das war es, Bern einfach, an dem 13. August 2026, Dominik Feusi, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, bleibt dabei, auch wenn die Zürcher Zeitung jetzt einen neuen Chefredakteur muss suchen. Dann euch nie entschuldigen, wenn ihr erstens nicht links sind und zweitens deswegen auch gerne Zürcher Zeitung lesen. In dem Sinn, macht's gut.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditsuisse.ch